Mumonkan Nummer 2, Yakujos Fuchs. Als Yakujo Osho eine Reihe von bestimmten Vorträgen hielt, folgte ein alter Mann immer den Mönchen in die Haupthalle und hörte ihm zu. Wenn die Mönche die Halle verließen, ging der alte Mann ebenso. Eines Tages jedoch blieb er zurück und Yakujo fragte ihn: Wer bist du, der da vor mir steht? Der alte Mann antwortete: Ich bin kein menschliches Wesen. In den Tagen des Kashyapa Buddha war ich der erste Mönch und lebte hier auf diesem Berg. Eines Tages fragte mich ein Schüler: Fällt ein erleuchteter Mensch unter das Gesetz von Ursache und Wirkung? Ich antwortete: Nein, er fällt nicht darunter. Seit dem Augenblick war ich verdammt, 500 Leben als Fuchs zu verbringen. Ich bitte dich jetzt, die Verwandlungsworte zu sprechen und mich von meinem Leben als Fuchs zu befreien. Sage mir, fällt ein erleuchteter Mensch unter das Joch der Kausalität oder nicht? Er missachtet die Kausalität nicht. Kaum hatte der alte Mann diese Worte gehört, wurde er erleuchtet. Indem er sich mehrmals verbeugte, sagte er: Ich bin befreit von meinem Leben als Fuchs. Ich werde auf diesem Berg bleiben und bin so frei, dich zu fragen: Wirst du bitte meinen Körper bestatten wie den eines toten Mönchs? Yakujo ließ den ersten Mönch die Glocke schlagen und jeden informieren, dass nach dem Mittagessen eine Feuerbestattung für einen toten Mönch stattfinden würde. Die Mönche wunderten sich darüber. Alle sind bei bester Gesundheit. Niemand ist im Krankenzimmer. Was bedeutet das? Nach dem Essen führte Yakujo die Mönche zum Fuß eines Felsens auf der anderen Seite des Berges, stocherte mit seinem Stab den toten Körper eines Fuchses hervor und veranstaltete die Verbrennungszeremonie. An diesem Abend bestieg er das Rednerpult und erzählte den Mönchen die ganze Geschichte. Daraufhin fragte ihn Obaku: Der alte Mann hatte die falsche Antwort gegeben und war verdammt, 500 Wiedergeburten als Fuchs zu erleben. Angenommen, er hätte die richtige Antwort gegeben, was wäre mit ihm passiert? Yakujo sagte: Komm her zu mir, ich sag's dir. Obaku ging zu Yakujo und gab ihm eine Ohrfeige. Yakujo klatschte in die Hände, lachte und rief: Ich dachte, der Barbar hätte einen roten Bart, aber nun sehe ich einen rotbärtigen Barbaren leibhaftig vor mir stehen. Ja, macht es euch bequem, wenn ihr wollt. Eine komische Geschichte, wie ganz viele von diesen Korn-Geschichten erstmal merkwürdig sind. Gestern hatten wir jemanden, der sich den Arm abgeschnitten hat. Und heute geht es um einen toten Fuchs, jemand, der 500 Leben als Fuchs verbringen musste. Dazu muss man wissen, ein Fuchs hat in Asien, in China und Japan eine andere Bedeutung als bei uns. In China sind Füchse Geistwesen, Fuchsgeister. Vorzugsweise verwandeln sich auch Frauen in Fuchsgeister, beziehungsweise Fuchsgeister tauchen auch als junge Frauen auf, verführen junge Männer und zerstören ihr Leben. Und Fuchsgeister gehören eben nicht zur Ebene der Realität, zu unserer Realität, sondern sind etwas Schattenhaftes, sind so gespenstartige Wesen, die keine wirkliche Realität haben, flatterhaft sind, hin und her geweht werden und keine Wesen, die glücklich sind oder Befreiung erlangen können. Geistwesen. Yakujo hat diese Geschichte offensichtlich inszeniert. Also er wollte irgendwie über dieses Thema sprechen und dann hat er sich diese Geschichte ausgedacht mit dem Fuchs. Eine richtig große Show gemacht. Ja. Schlag das Brett zum Begräbnis eines Mönchs. Alle sind neugierig. Dann zieht die ganze Bande, keine Ahnung, wie viele das damals waren. In den übertriebenen Geschichten haben solche Mönchsklöster, Zen-Klöster damals immer 500 Mitglieder. In Wirklichkeit waren das vielleicht eher 50 oder sowas. Aber egal, die ziehen halt alle zusammen aus. Keiner weiß, wo es hingeht. Yakujo geht vorweg, auf die andere Seite des Berges, Rückseite des Klosters. Und die Hüter da irgendwo rum. Vielleicht war er gestern spazieren und hat einen toten Fuchs gefunden. Und macht jetzt diese Begräbnisriten und nimmt das als Aufhänger, um seine Geschichte zu erzählen. Und der Kern dieser Geschichte ist die Frage, fällt ein erleuchteter Mensch unter das Gesetz von Ursache und Wirkung oder nicht? Das ist sozusagen eine theologische oder eine buddhismusphilosophische Frage, sozusagen Mahayana-Schule, für Theravada-Buddhisten, für die alten buddhistischen Schulen ist es vollkommen eindeutig, dass alles unter das Gesetz von Ursache und Wirkung fällt. Auch der Erleuchtete, auch der. Deswegen muss der Körper des Buddhas vergehen nach seinem Tod. Und deswegen kann man zu Lebzeiten auch nur das Parinirvana erreichen. Das heißt, es ist ein Nirvana, bei dem der Geist befreit ist, aber der Körper noch da ist. Der Körper ist halt der Rest meines Karmas, was noch über ist. Und das muss dann halt noch abbrennen, das muss ich abwarten. Kann ich nicht beschleunigen, das sollte ich nicht tun. Brauche ich auch gar nicht, weil ich ja erleuchtet bin. Das ist ja alles, sehe dem allen mit einem großen Gleichmut entgegen, wie der Buddha, wenn er sich das Leuchterstäbchen anguckt. Aber man muss es abwarten. Bis dahin ist halt noch etwas übrig, was den Bedingten entstehen und dem Karma unterworfen ist. Dieses Karma muss aufgelöst werden, Theravada-Sicht. Im Mahayana gibt es definitiv die Ansicht, dass ein Erleuchteter natürlich nicht dieser Kette unterworfen ist. Und zwar deshalb, weil das Erkennen, das Verwirklichen von Einheit bedeutet, dass es für mich Ursache und Wirkung nicht mehr gibt in dieser Form. Das ist das, was im Hakuin Zen, wie Sazen Vasan steht, Ursache und Wirkung sind eins. Nicht mehr getrennt, sondern das ist genau das Gleiche. Es gibt keine Trennung zwischen dem, was Ursache ist und dem, was Wirkung ist. Ich nehme diese Welt nicht mehr so da, nicht mehr so wahr. Und deswegen macht es für mich auch keinen Sinn mehr von bedingtem Entstehen oder Ursachen und Wirkungen zu sprechen. Ich kann gar nicht mehr sagen, wo das eine aufhört, das andere anfängt. Es ist ein willkürlicher Schnitt. Wenn ich aus dieser Sicht ist, wenn ich einen Vorgang so beschreibe, als hätte er eine Ursache und eine Wirkung, das ist eigentlich eine künstliche Trennung. Dann schneide ich einfach in der Mitte etwas durch, einen Vorgang, und sage, die linke Seite ist Ursache, die rechte ist Folge. Aber in Wirklichkeit ist es willkürlich. Wenn wir uns wirklich angucken, wie es mit Kausalität ist, dann ist das, was in den Sutras steht, immer sehr schön und logisch nachvollziehbar, weil unser Geist so arbeitet. Wir sagen, weil das eine so ist, passiert das andere. Aber in Wirklichkeit, wenn wir mal wirklich in die reale Welt schauen, ist es eigentlich nie so. Es gibt nicht eine Ursache. Es gibt immer mindestens N Ursachen. Es gibt ganz viele Ursachen. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel Tee in diese Schale reingieße, dann bleibt der Tee da drin. Und wenn ich jetzt die Frage stelle, warum ist der Tee in der Tasse, dann kann ich mal anfangen, Ursachen zu zählen. Also das Erste, jemand hat den Tee gekocht. Die Teepflanze ist gewachsen. Es gibt eine bestimmte Temperatur, das ist jetzt praktischerweise ein Gefäß, der Schwerkraft angepasst ist, sodass es unten zu ist. Deswegen läuft es nicht auf. Und auch diese Schale hat ebenfalls diese geschickte Konstruktion, auch unten zu. Die Schale existiert noch, die Schale fällt nicht spontan auseinander. Es gibt unglaublich viele Ursachen dafür, dass es so ist. Überabzählbar viele. Also diese Theorie, es gibt eine Ursache und dann gibt es eine Wirkung, ist nützlich, ist ein nützliches Bild für mich, um herauszufinden, wie ich mit mir umgehen kann. Warum ist dieses Bild so beliebt? Wenn ich feststelle, dass irgendetwas mit mir passiert, zum Beispiel etwas, was ich nicht haben will, dann stelle ich mir die Frage, warum ist das so? Warum geht es mir schlecht? Warum stößt mir ein Unglück zu oder sonst was? Und eine Antwort, die wir nicht ertragen können, ist, ich weiß es nicht. Es ist unerträglich, letztlich. Und viel hilfreicher ist es für uns, für unseren Umgang mit uns selbst, wenn wir sagen, das hat eine Ursache, aber ich weiß sie gerade nicht. Das ist der Grund, warum die Geschichten vom vorherigen Leben so interessant sind. Wenn ich ums Verrecken nicht rausfinde, was ich in diesem Leben angestellt habe, um das zu erleben, was mir passiert, irgendeine Ungerechtigkeit, dann muss es wohl im letzten Leben gewesen sein. Habe ich wieder einen Grund. Wenn ich keinen Grund habe, fühle ich mich hilflos. Wenn ich mich hilflos fühle, ist das Problem damit, dass wir leider so gestrickt sind, dass wir dann die Verantwortung für uns abgeben. Oh, ich kann ja alles machen. Wenn ich jetzt sowieso allem ausgeliefert bin und ich keine Ahnung habe, wo die Sachen herkommen, dann bringt es ja auch überhaupt nichts, mich zu bemühen, irgendetwas zu beeinflussen. So etwas wie üben oder sowas, irgendetwas trainieren oder sowas, basiert natürlich darauf, auf der Vorstellung, dass ich Ursachen setze, Übung ist Ursache, und Früchte ernte, Wirkung. So ist die ganze buddhistische Übungslehre aufgebaut. Dass ich also wirklich Ursachen setze, etwas pflanze und später die Frucht davon ernte. Und für dieses Modell ist es eben doch wichtig, in Ursache und Wirkung zu denken. Wenn wir aber in Ursache und Wirkung denken, dann stellen wir fest, dass es ganz viele Sachen gibt, mit denen wir nicht einverstanden sind, mit denen wir unzufrieden sind. Und vor allem merken wir das, wenn wir uns hinsetzen und nichts tun. Die ganze restliche Zeit können wir uns ablenken, Aber wenn ich mich hinsetze, mit dem festen Entschluss, will ich endlich ruhig werden, Frieden im Geist haben. Genau in diesem Augenblick taucht Unruhe auf, die ich nie vermutet hätte. Weil eigentlich, wenn ich mich ruhig hinsetze und nichts mache, dann will ich so ruhig werden. Es gibt ja immer dieses Bild da von dem verschmutzten Wasser, ne, in den Becher, so umgerührt. Wir rühren immer unseren Geist um. Und wenn man ihn jetzt einfach nur stehen lässt, dann sackt das Sediment langsam so ab und alles wird gut von selbst. Einfach nichts tun. Ist auch ein guter Tipp, um mit seinem Geist umzugehen, aber die Erfahrung ist einfach nicht so. Die Erfahrung ist nicht so, dass sich das einfach stetig immer weiter absetzt. Auf einmal kommt irgendein Scheiß. Irgendetwas taucht in meinem Geist auf, was ich nicht erwarten würde. Irgendeine Emotion, vielleicht ist es Wut, vielleicht ist es Neid, vielleicht ist es Geltungsbewusstsein, vielleicht ist es ein ganz tiefes Gefühl von Sinnlosigkeit. Was ich ja mache, ist sinnlos. Einfach nur so zu sitzen, das führt doch echt zu nichts. Ein wirklich sehr stark empfundenes Gefühl. Worauf wir reagieren und das Wasser, unser schönes, sedimentiertes Wasser, wird wieder aufgewirbelt. Wieder irgendetwas damit machen. Mit unserem Geist. Und in diesem Moment, wenn das dann passiert, wenn wir solchen Sachen begegnen und wissen, es ist ja beim Sitzen nicht passiert eigentlich. Es ist ja nichts Neues hinzugekommen. Also ist das Karma. Altes Karma, was da hochkommt. Irgendeine alte Ursache. Irgendetwas, was ich vielleicht früher gemacht habe. In der Psychologie sind das halt dann gerne Traumata, die man hat. Und allgemein ist es kaum akzeptiert, zu sagen, ich habe keine Ahnung, woher das kommt. Und es ist auch vollkommen egal, woher das kommt. Darauf wird sich kaum jemand einlassen. Jeder wird sagen, wir müssen mal gucken, was das ist. Ein bisschen gucken, wo das herkommt, könnte schlimmer werden. Vielleicht, maybe. Also wir erleben diese Ursachen in uns und wir bemerken, dass uns Sachen umtreiben. Und dass unser eigentlich ruhig zu stellender Geist unseren Plänen nach keineswegs ruhig wird. Und je genauer wir hingucken, desto mehr erkennen wir tatsächlich, dass es so etwas wie Ursache und Wirkung da schon gibt, dass es solche Zusammenhänge gibt, dass bestimmte Sachen immer zusammen auftreten. Und wir bemerken bei uns zum Beispiel irgendwelche Angewohnheiten, die sich immer wiederholen. Jedes Mal, wenn ich die gleiche Situation komme, mache ich wieder das Gleiche. Tausendmal. Beim Sitzen ist es besonders frustrierend. Im Alltag kann ich mich davon ablenken. Wenn ich beim Sitzen einen Ohrwurm habe, zum Beispiel, dann wird 10.000 Mal gespielt. Problemlos. Und da kann ich mir auch gerne erzählen, dass das vollkommen egal ist und jetzt nicht wichtig und wir sitzen jetzt. Das ist kein Grund dafür, dass die Platte nicht weiterläuft. Es wird dann nur ein bisschen lauter, weil ich dann zwei Stimmen habe. Also einmal die Platte plus mein Klappern. Das brauche ich nicht und das will ich jetzt nicht. Davon geht es nicht weg. Wenn wir das eine Zeit lang mitgekriegt haben, was da in unserem Geist los ist, wie viel da los ist an diesen Sachen, dass dann wieder hochkommt, dann kommen wir irgendwann dahin, dass wir sagen, das ist überhaupt nicht möglich, diese ganzen Ursachen loszuwerden. Das ist viel zu viel, das kann ich nicht schaffen. Daher kommen auch diese ganzen buddhistischen Vorstellungen, dass man den Weg über viele Leben gehen muss. In diesem Leben kann man es nicht packen. In diesem Leben muss man günstige Voraussetzungen schaffen. Also zum Beispiel ganz häufig den Namen von Amida wiederholen. damit, falls man stirbt, man sofort auf sein Mutterschiff kommt und in sein westliches Paradies kommt. Und von da ist es nur noch ein Leben. Aber das ist dann garantiert die Überfahrt. Nur diesen einen Schritt muss man schaffen. Aber in diesem Leben ist das nicht zu schaffen, weil es einfach viel zu viel ist, ist die Vorstellung. Einfach aus Erkenntnis der schieren Unzahl dieser ganzen Mechanismen, die in mir angelegt sind, all diese Unfreiheiten. Wenn dann jemand kommt und mir sagt, ein Erleuchteter ist frei von Ursache und Wirkung, dann ist das sehr attraktiv. Das ist cool. Denn es verheißt mir, es gibt einen Weg daraus, ohne dass ich diese ganzen Ursachen und Wirkungen aufheben muss, einzeln, die beheben muss, und dass ich das alles reparieren muss, sondern es scheint irgendwie so zu sein, wenn man erleuchtet ist, dann ist das alles weg. Als ich meine Koan-Ausbildung mit Raphael anfing und ich von meinen Schwierigkeiten mit dem Koan erzählte, sagte ich ihm, ein Problem wäre, dass sie eine Vorstellung von Mu hätte, was das ist. Und Raphael sagte mir ziemlich wörtlich, wenn die Welt so wäre, wie du sie dir vorstellst, und wenn Erleuchtung das wäre, was du dir vorstellst, dann würden wir alle in einem Irrenhaus leben. Und genau davon handelt Yakutos Geschichte. Wir versuchen, etwas, was nach Mahayana-Philosophie, Doktrin tatsächlich so ist, für einen Erleuchteten gibt es Ursache und Wirkung nicht, zu benutzen, um ein Wunder zu kriegen. Ein Wunder ist immer passiert und dann bin ich aus allem raus. Ich muss mich um nichts mehr kümmern. Ich habe das früher auch wirklich geglaubt. Ich habe geglaubt, alle meine Probleme lösen sich, wenn ich irgendwann so eine Erleuchtung kriege. Möglicherweise wäre das auch passiert. Ich hatte das leider nie. Also müsst ihr gegebenenfalls noch einen anderen Gewährsmann oder Gewährsfrau fragen, die vielleicht qualifizierter ist als ich, darüber zu reden. Aber was Raphael mir gesagt hat, ist natürlich vollkommen richtig. Wenn ich mit der Welt tatsächlich so umgehen würde, dass ich sagen würde, alles, was es an Problemen gibt, an Ursachen und Wirkungen, all diese Zusammenspiele, das ignoriere ich jetzt einfach mal. Ich setze mich auf mein Kissen, warte, bis ich das blaue Licht sehe. Das waren die anderen Bücher, die ich vorher gelesen habe. Das waren Yoga-Bücher. Da gab es immer blaue Lichter, wenn die Leute erleuchtet wurden. Die haben so ein blaues Licht gesehen. Und wenn das blaue Licht kommt, dann ist alles vorbei und ich muss mich um nichts mehr kümmern. Jeff hat mal gesagt, die alleregoistischste Vorstellung, die man sich überhaupt vorstellen kann, ist die Vorstellung von jemand, der für sich Erleuchtung sucht. Und das steckt natürlich hinter diesem Wunsch. Wenn ich versuche, dahin zu kommen, ein Erleuchteter zu werden, für den Ursache und Wirkung nicht mehr existieren. Bodhidharma wird zugeschrieben, dass er gesagt habe, weiß man ja nie genau, was er wirklich gesagt hat, wer nur von Leerheit redet und nichts von Ursache und Wirkung weiß, fährt in eine immerwährende Hölle ohne Wiederkehr. Jetzt mal abgesehen davon, was eine immerwährende Hölle ohne Wiederkehr sein soll, was gemeint ist, ist, wenn du dieses Konzept von Einheit, vom Zusammenfallen von Ursache und Wirkung dem nicht mehr getrennt wahrnehmen von Ursache und Wirkung, dahingehend ummünzt, dass du dich aus der Welt irgendwie rauskicken könntest und das alles nicht mehr erleben müsstest, dann landest du in der Hölle. Denn das bedeutet, dass du das, was natürlich als Ursache und Wirkung passiert, ich lasse den Stock los und er fällt runter. Natürlich gibt es so etwas. Ob man das jetzt Ursache und Wirkung nennt oder der Stock geht nach unten, das ist vollkommen egal. Ich muss so mit dieser Welt interagieren. Wenn ich mit euch spreche, wenn ich mit anderen spreche, muss ich das Konzept von Ursache und Wirkung benutzen. Wenn meine Zähne heil bleiben sollen, muss ich mir die Zähne putzen. Ich muss eine Ursache setzen, damit die Zahngesundheit weitergeht. Es ist natürlich prima, wenn man so eins ist mit dem Zähneputzen, dass das von selbst geschieht. Aber meistens ist das nicht so. Ja, ihr lacht. Es ist bei Dogen so, also wenn man Dogens Übungsweg anguckt, versucht da einfach alle Ursache-Wirkungs-Dinge so umzubauen, dass sie Teil eines einheitlichen Weges sind. Also du putzt dir nicht mehr die Zähne, um gesunde Zähne zu haben, sondern putzt dir die Zähne, um die Zähne zu putzen. So irgendwie bei Thich Nhat Hanh gibt es irgendwo die Geschichte, dass man Geschirr spült, um Geschirr zu spülen. Nicht damit man saubere Tassen hat, sondern um eins damit zu werden. Das ist Dogens Übungsweg, eins zu werden mit all diesen Tätigkeiten. Wenn du eins damit bist, dann denkst du nicht mehr über Ursache oder Wirkung nach. Dann denkst du auch nicht darüber nach, ich putze mir jetzt die Zähne, damit ich in 5 Jahren noch gute Zähne habe. Du machst es einfach. Das Gleiche ist es letztlich auch beim Sitzen. Solange ich sitze, um irgendetwas zu erreichen, lebe ich in dieser getrennten Welt. Auf der einen Seite gibt es die Übung und irgendwann in der fernen Zukunft gibt es die Erleuchtung. Für Dogen ist es ganz wichtig zu sagen, dass es vielleicht war, aber eigentlich geht es gar nicht darum. Dogen sagt auch, dass das Zazen eines Anfängers, also jemand, der sich zum ersten Mal hinsetzt, manifestiert Buddha-Natur in ihrer Gesamtheit. Daraus haben dann andere Leute diesen Big Mind-Prozess gemacht mit einem Registered Trademark, kann man Geld für zahlen. Und wenn man zu dem richtigen Menschen geht, dann kann man auch in kürzester Zeit, so sitzen wie ein Meister nach 15 Jahren, wird da versprochen. Das ist aber natürlich etwas ganz anderes. Das ist nicht das, was Dogen meinte. Dogen meinte, es gibt keinen Unterschied zwischen Üben und Erreichen. Erreichen ist Üben, Üben ist Erreichen. So wie es in Dao ist, was heißt, der Weg ist das Ziel. Bist du auf dem Weg, bist du einerseits in der Übung, aber eigentlich bist du auch schon angekommen. Wenn du auf der Schiene bist, auf der Schiene des Weges, geht es eigentlich immer nur geradeaus. Immer nur geradeaus nach vorne. Was uns oft irritiert ist, dass wir uns einen geraden Weg wünschen. Schnurgerade. Muss immer geradeaus gehen. Darf keine Kurven haben. Muss schön übersichtlich sein. Muss eigentlich von hier bis zum Ende sehen können, wie es weitergeht. So stellen wir uns den geraden Weg vor. Es gibt auch ein Chor in dem Bumonkan, was danach fragt. Eine gerade Straße ins Nirvana. Eine gerade Straße. Und so gehen wir natürlich auch mit uns selbst um. Es muss alles eindeutig sein, es muss immer folgerichtig sein. Und zu akzeptieren, dass unser Weg vielleicht so geht. 2 Jahre stehen bleiben, Vielleicht war Yoga doch besser? Nö. Und dass der gerade Weg ist nicht akzeptabel für uns. Von Klarheit. Aber das ist dem Weg egal. Dem Weg ist das vollkommen egal, was wir für Klarheit halten. Der Weg geht einfach immer nur weiter. Und unsere ganze mathematische Vorstellung, dass es die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten ist oder sowas, das stimmt vielleicht im euklidischen Raum, aber nicht in unserem Geist. Unser Geist funktioniert anders. Ein gerader Weg ist in Wirklichkeit ein verschnörkelter Weg um 1000 Ecken. Und je länger wir auf diesem Weg gehen und so länger und je besser wir mit den Eigenheiten dieses Weges vertraut werden, dass wir eben nicht mehr geradeaus gehen, desto mehr Vertrauen gewinnen wir tatsächlich in diesem Weg. Auch wenn er teilweise echt schräg ist. Wenn ich mich wirklich frage, wie geht es denn weiter? Worauf kann ich mich eigentlich verlassen? Und am Anfang macht uns das wahnsinnig, dass wir nicht wissen, wie es weitergeht. Deswegen wollen wir immer einen Lehrer haben und eine Karte, eine Landkarte, einen schönen Atlas oder am besten so eine Art spirituelles GPS, damit ich immer weiß, wo ich bin. Und wann der nächste Bus zur nächsten Station fährt. Aber so ist es nicht. Wir wissen gar nicht, was in einem Jahr ist. Überhaupt keine Ahnung. Sachen verändern sich. Manche Sachen sind genauso, wie ich erwarte. Und manche Sachen verändern sich vollkommen. Leute, mit denen ich zusammen praktiziere, verschwinden. Neue Leute kommen. Lehrern fällt auf einmal ein, dass sie irgendwas anderes lehren. Oder Lehrer verschwinden. Kann alles passieren. Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Am Anfang ist das, wie gesagt, irritierend und beängstigend. Ich weiß ja gar nicht, ob ich auf dem richtigen Weg bin. Später, mit der Zeit, gewöhnt sich der Geist ein bisschen daran, dass er einfach auf dem Weg ist. Und erinnert sich daran, was schon mal passiert ist. Schon mal dachte, man steckt in einer Sackgasse. Und dass es auch gar keinen anderen Weg damals gab. Ein ganz wichtiger Teil ist zu akzeptieren, dass das, was in der Vergangenheit war, das, was ich in der Vergangenheit getan habe, dass ich das getan habe. Ohne Wenn und Aber. Das heißt nicht, dass ich es jetzt wiederholen müsste beim nächsten Mal. Aber in der Vergangenheit habe ich das getan. Wenn ich Zeit verschwendet habe, ich denke, ich hätte viel früher das und das machen sollen, kann ich noch viel meiner Gegenwartszeit mit verschwenden, darüber nachzudenken. Aber es bringt überhaupt nichts. Tatsächlich kann ich es eher benutzen, um Vertrauen zu erwerben. Wirklich zu sagen, ich bin jetzt schon lange auf dem Weg unterwegs und es ist immer irgendwie weitergegangen bisher. Und es ist schon gut, wie meine Füße gehen. Egal, wo sie hingehen. Egal, in welche Richtung sie gehen. Ich gehe einfach da mit, wo meine Füße gehen. Und wenn ich dahin komme, dass ich das mehr und mehr bekomme, dieses Vertrauen, dass das reicht, einfach da zu gehen, wo meine Füße gehen, und mich davon nicht zu trennen und darüber hinaus nichts zu suchen, dann verschwindet natürlich auch diese Vorstellung von Ursache und Wirkung. Dann muss ich mir keine Gedanken mehr machen, wie weit ich denn heute noch kommen muss. Ob ich jetzt besonders schnell laufen muss, ob ich eine besondere neue Technik brauche, ob ich neue Laufschuhe brauche. Und ich gehe einfach weiter und ich bin einfach nur noch gehen. Und irgendwann wird es mir auch egal, wo ich hinkomme. Es ist vollkommen egal. bin unterwegs, das reicht, ich laufe. Und das ist gemeint mit Ursache und Wirkung sind nicht mehr da, sind nicht mehr spürbar. Ich nehme sie nicht mehr wahr als meine Suche nach einem Ziel. Das ist das, wo Zazen eigentlich hinführen sollte. Dass ich nicht mehr versuche, mit einer Übung Ursachen zu setzen, um in einer Zukunft befreit zu werden. Sondern, dass ich einfach sagen kann, nur Dasein genügt mir. Das ist letztendlich das, worum es beim Zen geht. Nur Dasein und nichts hinzufügen. Ja, vielen Dank.